Ja, willkommen zur 61. Episode. Heute begrüßt dich Christiane Pommer von den Wandlungswelten in Jena. Das ist ein Projekt, wo man Gastfamilien mit psychischen Erkrankungen, Erkrankten matcht und zusammenbringt. Sie, ab einem gewissen Schweregrad müssen psychische oder können psychische Erkrankungen, Erkrankte nicht mehr eigenständig leben, nicht mehr sich selber versorgen und brauchen eine gewisse Form von Betreuung. Im Regelfall landen sie dann in Wohnheimen oder Wohngruppen. Und das Konzept Wandlungswelten versucht sie eben in Gastfamilien unterzubringen, sodass sie praktisch am normalen Familienleben auch noch teilnehmen können. Sie werden zwar auch betreut, also es läuft auch noch weiter eine Form von Therapie und Ähnlichem. Oh, und medizinisch werden sie versorgt, aber sonst können sie eigentlich an ganz normalen Leben teilnehmen. Wir sprachen so ein bisschen dieses Problem, diese Ansätze in Gastfamilien zu leben für psychische Erkrankungen gibt es nur in wenigen Projekten. Und da liegt es mal wieder an gewissen Anreizen. Also Wohnheime und die Unterbringung und Pflegeheime ist im Regelfall schneller lukrativ für die Träger dieser Einrichtungen, als es Gastfamilien sind. Deswegen gibt es deutschlandweit nicht die Möglichkeit, dass man als psychisch Erkrankter wählen kann, entweder ich will in einer Gastfamilie leben oder ich will in einem Wohnheim leben. Ist eine gepflegte Dreiviertelstunde geworden und in der Future Sounds, oder in Future Sounds gehen wir heute ein bisschen auf Hip-Hop ran. Bushido dominiert ja ziemlich alles mit seiner Doku und ich gib ein paar Empfehlungen. Bis dann. Tschüss.
Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmachern. Heute begrüße ich Christiane Pommer. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Ja, hallo, und mein Name ist Christina Pommer. Ich bin 40 Jahre alt und ich bin Leiterin vom Projekt Betreutes Wohnen in Familien von der Aktion Wandlungswelten Jena e.V. Und
Ja, und was macht man in diesem Projekt so ganz genau?
also betreutes Wohnen in Familien, sagt ja schon der Name, dass wir vermitteln Menschen mit psychischen sowie geistigen Beeinträchtigungen in Gastfamilien. Das heißt, die Bewohner werden von den Gastfamilien im Alltag begleitet und unterstützt. Und im besten Fall, ja, integrieren sie sich ins Familienleben.
Man kennt den Ansatz ja ein bisschen aus der Pflege, also aus Pflegefamilien, wo Kinder vom Jugendheim einfach in neue Pflegefamilien eben überwiesen werden. Ist das ziemlich ähnlich? Also kann man sich das ähnlich vorstellen?
Genau, das ist ähnlich. Bei uns sind es halt keine Kinder und Jugendlichen. Bei uns sind erwachsene Personen ab dem 18. Lebensjahr und den ältesten Gastbewohner, den wir in der Gastfamilie begleitet haben, der war 94. Also
Oh. Ja.
genau, und das Angebot richtet sich an erwachsene Personen und von daher ist es ähnlich dem Pflegekinderwesen. Allerdings haben die Gastfamilien bei uns halt nicht den erzieherischen Auftrag, den es im bei einer Pflegefamilie dann gibt.
Aber also, wenn man sich die Patienten anguckt oder die Menschen mit psychischen Einschränkungen, ist ja auch jetzt großes Thema in der Corona-Lage. Viele Störungen sollen oder sind tatsächlich auch angestiegen. Wer kommt da an? Sind das schwerere Erkrankungen oder wie muss man sich das vorstellen? Warum können solche Leute nicht normal leben mehr oder nicht mehr eigenständig praktisch alleine sich versorgen?
Ja, also das sind ganz unterschiedliche Beweggründe. Unsere Gastbewohner, also ich sag mal so, die haben das komplette Krankheitsbild der Psychiatrie. Also es gibt Menschen mit Depressionen, wir haben Menschen mit einer Angststörung, es gibt Menschen mit einer Schizophrenie, wir haben Menschen mit Suchterkrankungen. Dann haben wir gerade in dem Bereich, wenn junge Leute zu uns kommen, die praktisch aus einem Kinder- oder Jugendheim kommen, die auch nochmal eine Nachbeälterung brauchen bei einer Gastfamilie. Also das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich und alle Facetten der psychiatrischen Krankheitsbilder. Und oftmals ist es so, dass die Menschen aufgrund von Einsamkeit einfach sagen, sie können nicht mehr in ihrer Wohnung leben, sie leiden unter Einsamkeit, sie kommen mit der Einsamkeit nicht zurecht. wünschen sich dann auch wieder in einer Gemeinschaft zu leben. Dann haben wir Menschen, die in Wohnheimen leben, die aber einfach in diesem Setting des Wohnheimes auch untergehen, die einfach eine individuellere Betreuungsform benötigen. Wir haben Menschen mit Suchterkrankungen, die aufgrund ihrer Alkohol- oder Drogensucht, ich sag mal, im Alltag nicht mehr zurechtkommen, also ihre Wohnung nicht mehr gehandelt kriegen, die Arbeit vielleicht verloren haben, Schulden gemacht haben und die dann, nachdem sie eine Entgiftung und eine Nachsorgeeinrichtung durchlebt oder durchlaufen haben, dann auch zu einer Gastfamilie ziehen, um dort auch nochmal übergangsweise zum Beispiel zu leben, unterstützt zu werden, um dann vielleicht auch wieder eine eigene Wohnung beziehen zu können und wieder eigenständig leben zu können. Und wir haben eben auch Menschen, die, wo klar ist, die können nie wieder eigenständig leben und die bleiben dann im besten Fall auch so lange, wie es möglich ist, bei einer Gastfamilie und finden dort eben den Platz in der Familie und fühlen sich dort wohl.
Okay. Welche Familien kommen dann zu Ihnen, die dann praktisch eine Gastfamilie werden wollen?
Ja. Also das ist ganz unterschiedlich auch. Also wir, das ist eigentlich so ein bisschen die Krux an der Sache, betreutes Wohnen in Familien. Das sind praktisch Familien, das sind Ehepaare, das sind oftmals ältere Ehepaare, wo die Kinder schon ausgezogen sind, die eben sagen, Mensch, wir haben ein großes Haus, haben die Räumlichkeiten, haben auch Zeit für die Betreuung. Das können alleinstehende Personen sein, das können Lebens- und Wohngemeinschaften sein. Das ist ganz unterschiedlich und das ist für uns, also ich sag mal so, es melden sich bei uns immer mehr Klienten oder potenzielle Gastbewohner, als dass wir dann auch Gastfamilien haben, weil die Suche nach Gastfamilien gestaltet sich äußerst schwierig. Es ist oftmals mit einem Stigma verbunden, psychisch erkrankt zu sein und da haben viele Familien eben auch nicht so den Zugang dazu, deswegen machen wir halt ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, versuchen das so weit wie möglich in der Öffentlichkeit präsent zu machen, um eben dann auch Gastfamilien zu finden. Und das sind die Gastfamilien leben meistens im ländlichen Raum oder im kleinstädtischen Bereich, also weniger in der Stadt. Da hat halt oftmals keiner mehr Wohnraum, als er selber auch braucht. Ja, die möchten sich sozial engagieren, die Gastfamilien. Die wollen vielleicht auch eine sinnvolle Betätigung oder auch einen Zuverdienst. Oder wenn eben die Kinder ausgezogen sind und die dann sagen, Mensch, wir haben hier so ein großes Haus und haben vielleicht noch einen Garten mit dran und haben einfach die Möglichkeiten, da auch leerstehenden Wohnraum mitzunutzen. Ja, und deswegen ist es für uns einfach wirklich da auch wichtig, dass sich auch die Gastfamilien bei uns melden und dafür offen sind.
Es ist ja auch die Frage, also Sie setzen da jetzt auch keine Ausbildung voraus oder es ist eine schwierige Frage, wenn man es jetzt mit den Pflegefamilien vergleicht, man kriegt auch ein Kind, man hat vielleicht selber Kinder erzogen und Ähnliches, das kennt man, aber andererseits sind Kinder ja auch ein Wagnis und ein großes Erlebnis. Wie ist es bei psychischen Erkrankungen? Setzen Sie da irgendwie Kenntnisse in diesen Krankheitsbildern voraus oder kommen da auch Menschen mit falschen Vorstellungen, dass es einfacher ist oder dass es schwerer ist oder Ähnliches?
Genau, also wir haben nicht die Voraussetzung, dass jemand einen therapeutischen oder sozialen Hintergrund hat. Das sind praktisch alles Laienfamilien. Und das ist auch so gewollt, weil die sollen den Bewohner oder die Bewohnerin als normal mit denen umgehen, also normalen Alltag mit denen erleben. Ne? Also die sollen eben nicht durch diese Psychiatriebrille gucken, was ganz oft in Einrichtungen ja passiert. Ne? Also da werden eben die Symptome des Gastbewohners in den Vordergrund gestellt und bei dem betreuten Wohnen in Familien ist es halt so, dass die Bewohner leben mit der Familie zusammen und da ist es eben, das soll ein normaler Alltag gelebt werden und das kann eben nur passieren, wenn die Familie nicht die ganze Zeit guckt, ach jetzt hat er wieder das und das Symptom, jetzt müssen wir wieder da und da gucken. Ich sag mal so, wir arbeiten mit Familien schon viele Jahre zusammen. Also es gibt Familien, die uns schon seit 15, 16, 17 Jahren als Gastfamilie zur Verfügung stehen. Natürlich werden die Profis auf ihrem Gebiet oder kennen dann auch den Gastbewohner und wissen dann eben oder spüren auch, wenn es dem nicht gut geht. Aber es ist halt so, dass wir das nicht voraussetzen. Natürlich kriegen die, wenn wir, es gibt eine umfangreiche Anbahnungsphase, bevor jemand in eine Gastfamilie zieht. Und in der Zeit geben wir der Familie natürlich so ein bisschen Handwerkszeug mit, dass wir sagen, derjenige hat die und die Erkrankung, es könnte zu den und den Symptomen kommen, achten Sie mal darauf. Und was ganz wichtig ist, wir betreuen über den kompletten Zeitraum, steht der Familie ein Bezugsbetreuer zur Verfügung, also sowohl der Gastfamilie als auch dem Gastbewohner. Das heißt, wir sind praktisch regelmäßig vor Ort zu Hause besuchen, sind auch immer telefonisch zu erreichen. Also wenn es mal zu einer Krise kommt oder Konflikte oder wie auch immer, sind wir immer auch telefonisch zu erreichen, sind auch immer vor Ort und versuchen das dann auch, Konflikte zu klären oder zu vermitteln.
Das ist auch die Frage, die mich dann auch interessiert hat. Also es gibt dann so ein begleitendes Programm dazu, also der Bezugsbetreuer, dann werden diese Menschen, also die psychisch Erkrankten, wahrscheinlich auch noch medikamentös oder ärztlich oder therapeutisch weiterhin begleitet. Nur sie leben halt in einer Gastfamilie und haben so ganz normales Wochenende, eine ganz normale Arbeitswoche.
Genau, genau. Also ich kann ja vielleicht einfach mal erzählen, wie das abläuft. Also wir lernen zum Beispiel einen Gastbewohner oder eine Gastbewohnerin kennen. Das ist ganz unterschiedlich, entweder im eigenen Wohnraum oder auch in der Klinik oder über das Sozialamt, wo uns die Mitarbeiter anrufen und sagen, wir haben hier jemanden, da gucken wir gerade nach einer geeigneten Hilfeform. Dann kommen wir sozusagen zu zweit. Also wir sind ein Team von 6 Kolleginnen aktuell und fahren zu zweit zu so einem Kennenlernen und gucken einfach, was hat derjenige für einen Unterstützungsbedarf? Was hat derjenige für Interessen, für Hobbys? Was kann er sich vorstellen, wo die Reise mal hingeht? Und dann gucken wir gemeinsam im Team, ob wir eine geeignete Gastfamilie haben. Und wenn das so ist, dann machen wir einen Kennenlerntermin mit der Gastfamilie und dem Gastbewohner aus, wo wir den Gastbewohner zur Familie bringen. Und dann gibt's halt dort mal, ich sage jetzt mal, ein loses Kaffeetrinken, wo man sich mal ein bisschen beschnuppern kann, wo man sich die Gegebenheiten bei der Gastfamilie anschauen kann und wo man einfach schon mal gucken kann, könnte das passen, bestimmt die Chemie. Und wenn das Kennenlernen gut läuft, gibt's ein Probewohnen über ein Wochenende, wo derjenige mal 2, 3 Tage dort wohnen kann oder mal übernachten kann. Und wenn das gut läuft, gibt's nochmal ein Probewohnen über 14 Tage und erst danach können sich alle Parteien entscheiden, dass es zu einem Umzug in die Familie kommt. Und dann gibt's einen Vertrag mit allen Rechten und Pflichten für alle Parteien und ab dem Zeitpunkt beginnt dann das Betreuungsverhältnis, wo wir dann sozusagen immer mit Rat und Tat zur Seite stehen. Also wir begleiten den Bewohner zum Beispiel zu Ämtern und Behörden, zu Ärzten. Ganz oft ist es ja so, dass der Bewohner auch die Region wechselt, so dass wir dann vor Ort die ganzen Strukturen für denjenigen mit organisieren, also dass der eine Tagesstruktur hat, das kann ja ganz unterschiedlich sein, entweder auf dem ersten Arbeitsmarkt haben wir teilweise Gastbewohner, die auf dem ersten Arbeitsmarkt arbeiten, dann die in Behindertenwerkstätten arbeiten oder in Tagesstätten und das organisieren wir praktisch alles mit dem Gastbewohner gemeinsam ja und sind dann eben für Gastbewohner und Gastfamilie als Ansprechpartner da und versuchen da das Zusammenleben mit zu gestalten und ja, vermitteln da einfach auch, wenn es mal zu Schwierigkeiten kommt oder irgendwie zu Fragen. Bei Problemen sind wir immer auch mit dann zur Stelle.
Okay. Und wie zufrieden sind jetzt eigentlich so im Durchschnitt die Menschen, die bei Ihnen ankommen? Also wenn Patienten mit psychischen Erkrankungen vorher in einem Heim waren oder in der Wohngruppe, ist es dann eher, dass sie sich besser entwickeln oder kann man auch sagen, ja, es wäre wahrscheinlich doch besser gewesen, wenn sie im größeren Rahmen einer Unterbringung versorgt worden wären?
Also Aus unserer Erfahrung können wir sagen, dass es zum Großteil so ist, dass die Gastbewohner und Gastbewohnerinnen sich in diesem Setting tatsächlich stabilisieren. Also ich kann einfach mal ein Beispiel nennen von einem Gastbewohner, der alle paar Wochen in der Psychiatrie aufgeschlagen ist. Der ist praktisch immer wieder nach Hause entlassen worden. Dort ist er wieder in eine Depression gerutscht, ist wieder in der Psychiatrie. Und das ist, der war praktisch immer wiederkehrend in psychiatrischer Behandlung. Und da sind wir sozusagen ins Spiel gekommen. Der ist bei einer Familie eingezogen. Und der hat dann über viele Jahre lang keinen Aufenthalt im Krankenhaus mehr gehabt. Also der hat sich psychisch so stabilisiert, dass der keinen Klinikaufenthalt mehr hatte. Und tatsächlich ist es so, dass der Großteil, oder ich würde fast sagen, alle unserer Gastbewohner, die sich zu einem Umzug in eine Gastfamilie entscheiden, auch sich stabilisieren. Und also ich sag mal so, das ist ja auch dieses, die leben dann in einer Gemeinschaft, die haben eine Geborgenheit, erleben die. Die erleben oftmals das erste Mal so eine Geborgenheit, auch in der Familie. Dieser warmherzige Umgang in der Familie, das erleben oftmals oder manche das erste Mal und stabilisieren sich da einfach, ne?
Okay. Habe ich ja auch schon mal gesagt, ich meine, im Prinzip ist es ja, wenn man das im Vergleich mit einer Pflegefamilie mit Kindern macht, es ist ja auch ein Wagnis. Es gelingt wahrscheinlich auch nicht immer, dass man so in den Medien hört und sieht, aber es gelingt eben manchmal auch. Wie ist es auf der Familienseite? Also wir empfinden, wenn man, ja, es ist natürlich sehr schwierig, so etwas in meinen Durchschnitt zu packen, das stelle ich mir einfach auch schwer vor, aber wenn Menschen, sagen wir mal so über 50 mit dem Haus auf dem Land die Entscheidung treffen, doch mal sich um psychisch Erkrankten zu kümmern, das ist ja auch schon ein Schritt. Und Sie hatten eben auch das Stigma da angesprochen, dass psychische Erkrankungen sind vielen unbekannt, vielen haben Ängste und so weiter und so fort. Wie entwickelt sich das so grundsätzlich oder tendenziell?
Also für die Gastfamilien ist es oftmals eine Bereicherung. Also ich sag mal so, dieser typische Fall, also wir haben viele Gastfamilien, die arbeiten noch ganz regulär, aber es gibt eben auch Gastfamilien, da sind die Frauen zum Beispiel zu Hause. Und da ist es zum Beispiel, als die profitieren davon, weil die dann auch wieder eine sinnvolle Betätigung auch zu Hause haben, jemanden zu unterstützen. Und also das können wir jetzt erstmal so wirklich als sehr positiv auch für die Gastfamilien sehen. Sinnvolle Betätigung, also ich sag mal, die Erfahrungen, die persönlichen Erfahrungen erweitern sich auch, also die haben dann auch wieder. Es ist ganz oft dann auch so, wenn wir dann kommen zu den Hausbesuchen, dass man tauscht sich ja nicht nur über den Gastbewohner aus oder über das Zusammenleben, sondern die haben dann auch wieder einen Ansprechpartner, einfach mal in ganz banalen Dingen, sage ich jetzt mal. Ne? Also dann ist es auch so, dass ja oftmals das auch in der Gesellschaft oder im sozialen Leben dann auch hoch angerechnet wird, wenn die erzählen, wir haben hier jemanden aufgenommen und unterstützen den. Ja, und es ist vielleicht auch eine Aufwertung des sozialen Status.
Ja, ist ja natürlich auch im Prinzip ist es ja auch ein großes Thema. Also wir sind vor der überalterten Gesellschaft, immer mehr Menschen werden immer älter, sind aber dann auch immer noch sehr aktiv und können auch immer sehr aktiv werden. Und man sucht dann irgendwie im Alter oder im fortgeschrittenen Alter ein paar Aufgaben, ist durchaus eine sinnvolle Idee. Also ja, auch für diese Seite. Es wird ja früher oder später auch mal so sein, dass viele Ältere langsam über Einsamkeit klagen. Ja. In Großbritannien gibt es schon das erste Ministerium, das da Maßnahmen leiten soll, damit die Menschen weniger einsam sich fühlen. Mhm. Aber die Frage ist, Ihre Unterbringung ist auch kostengünstiger als in der klassischen Wohngruppe, oder?
Also ja, das auf jeden Fall. Also es gibt, es fließen natürlich Kosten. Also es ist so, dass es eine Finanzierung über die sogenannte Eingliederungshilfe ist. Und da ist es so, dass die Familien bekommen vom Sozialamt eine Aufwandsentschädigung. Das sind aktuell 400 Euro pro Gastbewohner. Und wir bekommen Trägerkosten, dass wir die Gastbewohner und die Gastfamilien betreuen. Das sind praktisch die Kosten, die das Sozialamt an die Familie und uns als Träger zahlen muss. Das ist natürlich günstiger als jetzt eine stationäre Wohnform. Und deswegen ist es natürlich kostengünstiger, ja.
Zudem einfach auch inklusiver. Also die Menschen, wenn man in der klassischen Wohngruppe hat, ist man im Prinzip schon, ja, es ist eine Wohngruppe, die gewisse Regeln hat, weiter vom normalen Leben ausgeschlossen als in ihren Gastfamilien.
Definitiv. Also wir sagen immer, betreutes Wohnen in Familien ist gelebte Inklusion. Und das sage ich auch ganz oft bei einem Kennenlernen, zum Beispiel mit einem Gastbewohner, dass ich sage, also gerade in einem Wohnheim muss es ja die Regeln geben. Da leben viele Menschen mit unterschiedlichsten Erkrankungen zusammen und da muss es gewisse Regeln geben. Und das ist einfach schön, dass bei einer Familie, bei einer Gastfamilie, das einfach, da lebt man individueller. Also man kann Dinge ganz anders absprechen. Man kommt anders in Interaktion oder in Kommunikation. Also das ist tatsächlich gelebte Inklusion.
Dann stellt sich aber die Frage, also dieses Konzept, Menschen mit psychischen Erkrankungen in Gastfamilien zu kommen, ist nicht wirklich verbreitet, oder? Dominierend sind noch die Wohngruppen. Also wie viele vergleichbare Einrichtungen oder Programme gibt es denn deutschlandweit, wo also praktisch psychisch Erkrankte in Gastfamilien leben?
Also es ist so, dass es leider noch viele weiße Flecken auf der Deutschlandkarte gibt. Allerdings ist es so, dass es trotzdem viele Teams gibt, die das betreute Wohnen in Familien anbieten. Also speziell in den alten Bundesländern, Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, gibt es viele Teams, die das anbieten. Wir in Thüringen sind, also Aktion Wandlungswelten hat praktisch den Großraum von Thüringen, decken wir ab mit unseren Gastfamilien und dann gibt es noch zwei weitere Teams im Westen und im Süden von Thüringen. Aber ansonsten ist es halt in den neuen Bundesländern, außer in Sachsen, da ist es auch noch relativ gut verbreitet, und in Brandenburg gibt es noch ein Team, gibt es, ich sag mal, wenig Träger, die sich das trauen. Das ist praktisch, man muss als Träger erstmal in eine sogenannte Vorleistung gehen. Also die Anbahnung, was ich vorhin erzählt habe. Wir lernen Gastbewohner kennen, wir lernen Gastfamilien kennen, wir machen das Kennenlernen zwischen den beiden, wir machen das Probewohnen. Das kriegen wir nicht finanziert. Wir kriegen praktisch erst die Finanzierung, wenn es zu einem Betreuungsverhältnis kommt. Und man kann sagen, wir lernen 10 Gastbewohner kennen und wenn wir Glück haben, kommt es bei einem zu einem Betreuungsverhältnis. Also so kann man das sagen. Und das ist natürlich ein hoher finanzieller Aufwand für einen Leistungserbringer, also für einen Träger. Dann kommt dazu, man muss auch die Leistungsträger vor Ort, die das finanzieren, muss man von dem Konzept überzeugen. Und leider ist das oftmals, stößt immer noch auf taube Ohren, dass das eben ein gutes Projekt sein kann. Weil immer noch so die Meinung vorherrscht, was können denn Laien besser als professionelle Fachkräfte?
Okay.
Und das nächste ist, dass praktisch die Suche nach Gastfamilien extrem herausfordernd ist. Also auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wir leisten, leisten wir zu einem Großteil, also ich sag mal ehrenamtlich im Sinne von, dass unser Träger das finanziert, unsere Arbeitsleistung finanziert, aber wir kriegen es nicht refinanziert sozusagen. Also auch die Öffentlichkeitsarbeit, die wirklich sehr umfangreich sein kann, um neue Gastfamilien zu gewinnen, ja, muss eben auch irgendwie finanziert werden. Und das schreckt eben auch Träger ab, dieses betreute Wohnen in Familien anzugehen. Man braucht halt eine lange Vorlaufzeit. Also ehe es zu einem Betreuungsverhältnis kommt, kann es einfach auch mal ein halbes Jahr dauern. Und in dem halben Jahr muss man ja die Mitarbeiter vorhalten, muss Gehälter zahlen, muss also das ist schon auch abschreckend für Träger tatsächlich.
Moment, also eine Sache. Von allen Patienten, die also so eine Form von Unterbringung bräuchten, wo es also entweder Wohngruppe oder Gastfamilie sein müsste, da in ganz Deutschland kann man sich das noch nicht aussuchen. Also im Regelfall, dass ich sagen kann, ist jetzt die Notwendigkeit da, ich möchte entweder A in Wohnheim oder B in eine Gastfamilie, das ist deutschlandweit auf jeden Fall nicht. Es gibt versprenkelte Maßnahmen, das hatten Sie ja schon gesagt.
Ja.
Aber deutschlandweit gibt es das noch nicht.
Nein, nein.
Okay. Müssen wir uns nochmal erklären, wer sind diese Träger? Also wer, was versteht man darunter?
Genau, also das ist also es gibt einen Kostenträger, das ist dann das Sozialamt,
ja.
Was praktisch die Hilfen finanziert. Also die finanzieren Hilfen für Wohnheime, für Wohnstätten, für ambulant betreutes Wohnen, für Tagesstruktureinrichtungen. Das ist praktisch die Eingliederungshilfe. Das wird praktisch vom Sozialamt finanziert. Das ist der Kostenträger und der Leistungserbringer ist dann unser Träger, also unser, man nennt das Träger, das ist praktisch Aktion Wandlungswelten Jena bei uns. Ja. Das kann der ASB sein, das kann die AWO sein, das kann die Lebenshilfe sein. Das sind praktisch die Träger, Leistungsträger. Also genau. Okay.
Alles klar. Und was Sie jetzt als Problem beschrieben haben, ist im Prinzip, wenn ich A in eine Wohngruppe, also bei einer Wohngruppeneinbringung, würde ich als Träger sofort Geld bekommen? Und bei Ihrem Ansatz würde ich am Anfang praktisch erstmal etwas investieren müssen in die Beratungsgespräche, in die passenden Gastfamilien und so weiter und so fort. Aber hinten raus würde ich wahrscheinlich auch weniger zahlen müssen, weil halt die Unterbringung in der Gastfamilie günstiger ist als in einem Wohnheim. Habe ich das richtig verstanden?
Genau so, genau. Also es ist ja so, wenn jetzt ein Bewohner in einem Wohnheim anfragt und der Platz ist frei, dann zieht er dorthin und hat ab dem Zeitpunkt einen Betreuungsvertrag. Genau. Und ab dem Zeitpunkt werden auch Leistungen gezahlt. Bei uns ist halt einfach dieser Vorlauf, den wir haben, wo keine Leistungen gezahlt werden.
Und das Geschäft ist dann für die Träger schlechter. Man muss am Anfang diese Investition tätigen, aber hinten raus würden wahrscheinlich auch, die Frage ist ja die, in der Wohngruppe sind die Kosten, in der Wohngruppe, im Wohnheim sind die Kosten höher fürs Sozialamt als in ihrer Gastfamilie, oder ist das falsch verstanden?
Das ist schon so. Es ist jetzt mittlerweile gibt's aber auch ein neues Gesetz, wo praktisch Existenzleistung und Fachleistung getrennt sind. Kenne ich jetzt nicht die Zahlen, wie jetzt ein Wohnheim zum Beispiel abrechnet die Fachleistung. Ich gehe aber davon aus, dass es da trotz allem kostenintensiver ist in Wohnstätten, Wohnheimen. Mhm. Aber was Sie sagten, dass es zum Beispiel nicht attraktiv genug ist für Träger, das würde ich nicht bejahen, weil es ist einfach, es ist eine tolle oder eine super Möglichkeit für Menschen mit psychischen und geistigen Beeinträchtigungen einfach ins Leben wieder zurückzufinden oder in den normalen Alltag wieder zurückzufinden. Also man braucht mutige Träger, die sagen, wir finden das Projekt toll, wir bleiben da dran, wir machen alles möglich, dass wir und das trauen sich halt nicht viele, ne? Also das wäre so mein Wunsch, dass es da einfach mutige Träger gibt, die sagen, wir gehen da erstmal in Vorleistung und es ist einfach ein tolles Projekt für Gastbewohner.
Ja, das ist, ich persönlich glaube es auch, oder sie ist ähnlich, aber es ist ja ein bisschen diese ökonomische Frage, weil das Problem ist halt bei einer Wohngruppeneinweisung, das geht schneller und man hat sofort Einnahmen und auch bei ihrem Ansatz muss man erstmal etwas investieren. Müsste man dann, wenn Sie einen Wunsch an die Politik formulieren könnten, damit dieses Konzept wirklich flächendeckend sich in Deutschland durchsetzt, das heißt, die Träger müssten in irgendeiner Weise auch verpflichtet werden zu sagen, es muss auf jeden Fall gleichrangig sein, eine Gastfamilie neben einer Unterbringung im Wohnheim zu haben. Also das wäre dann im Prinzip eine Aufgabe für den Gesetzgeber, da die Voraussetzungen zu schaffen.
Genau, oder dass man auch sagt, man bekommt praktisch diese Vorleistung, die man erstmal aufbringen muss, dass man die finanziert kriegt in irgendeinem Rahmen, dass das eben nicht so ins Leere läuft. Das wäre auch eine Idee. Aber ich glaube schon, also also ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen. Ja. Ich weiß, dass bei uns in den Sozialämtern, wir arbeiten ja mit ganz vielen verschiedenen Sozialämtern zusammen, wir haben da einen guten Stand. Also die kennen unsere Arbeit, die wissen einfach, dass das eine gute Möglichkeit ist für Gastbewohner und da haben wir eine gute Zusammenarbeit und es gibt aber eben auch Sozialämter oder wie auch immer, die dann eben sagen, was können denn Laien besser als professionelle Fachkräfte und die sich dafür gar nicht so öffnen.
Ja, es ist halt auch die Frage, wenn wir nochmal gerade den Nutzwert für die Gastfamilien uns angucken, also dass man eben auch was gegen Einsamkeit tut, sich im Prinzip auch nochmal die Möglichkeit hat, im Leben etwas zu gestalten und diese Beziehungen aufzubauen. Das misst ja auch keiner richtig. Auf der anderen Seite, also die Frage, das findet ja dann im Prinzip, das sind Vorteile, aber die sind ja so nicht messbar.
Genau.
Gut. Genau. Ja, Frau Pommer, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich für das Gespräch zu bedanken.
Ja, ich habe zu danken. Ich würde gerne noch aufrufen, also wer sich dieser tollen Aufgabe stellen möchte und Gastfamilie werden möchte, die dürfen sich gerne bei uns melden, einfach im Internet eingeben, betreutes Wohnen in Familien. Da gibt es auch eine Internetseite, wo deutschlandweit die Träger und Teams aufgelistet sind, die das machen. Ja, in der Hoffnung, dass wir einfach das voranbringen und da viele Menschen in Gastfamilien vermitteln können.
Genau. Übrigens, diese Links werden wir auch, packe ich auch alle noch in die Shownotes dieser Episode. Das heißt, da muss man jetzt gar nicht hektisch googeln. Das kann man in Ruhe nachlesen. Und Frau Pommer stellt dann auch nochmal so ein bisschen, also die Webseite kommt drauf. Alles, was so man dazu wissen muss, ist dann in den Shownotes. Aber dann bleibt wirklich nur übrig, mich zu bedanken. Bis dann.
Ja, vielen Dank auch. Ne?
Jo. Ja, jetzt lief's ja im Dezember, November 2021 über alle Kanäle. Ich habe es auch bei Fest und Flauschig gehört. Die Meinung von Uli Schulz zur großen Amazon-Doku von Bushido. Ich habe sie mir natürlich auch angeguckt. Ich fand es auch nicht weltbewegend. Mich hat diese Form von Rap nie wirklich angesprochen. Es ist halt irgendwie auch nur pausenloses männliches Selbstbehauptungsgequatsche, was da produziert worden ist. Gut, Bushido, man kennt es an jeder Ecke. Die Clans, der Rücken, der Nacken, der Support von Rappern durch die organisierte Kriminalität. Diese Spielen mit so gesellschaftlichen Attributen. Auf der anderen Seite haben sie halt auch so dieses migrantische Milieu stark auf die Landkarte gepackt. Das kann man anders nicht sagen, aber mich hat es nie wirklich gereizt. Das ist aber klar, ist natürlich ist auch eine absolut dominierende Jugendkultur. Ich meine, die 187 im Straßenbahn ist noch eine der wenigen, die wirklich 7.000, 8.000er Mann halt voll macht. Sonst gibt es wirklich andere Genres bei den Jugendlichen halt nicht so populär in der Gegenwart. Aber in so einer großen Strömung gibt es natürlich auch immer irgendetwas, was spannend ist. Und ich möchte mal drei Sachen herausgreifen. Einmal den Altmeister Haftbefehl, heute auch mit einem Song von seinem neuen Album Wieder im Block mit Sufjan, wieder mal seine legendären Beats-Produzenten Basain. Geht jetzt auch auf die Ende 30 ist auf jeden Fall auch. Ich finde, in der ganzen Szene ist einer der innovativsten Rapper. Allein schon diese Themen. Er packt als erster Mental Health, ist ja heute auch ein Thema, in der Episode auf die Agenda und berichtete, wie Depressionen in sozialen Ghettos sind. Auf der anderen Seite eben auch sein Gewerbe in 5 Sprachen. Das macht sonst auch keiner. Und das finde ich einfach sehr innovativ und kraftvoll, deswegen gehört er darauf. Und KIZ. Ich gehe mal davon aus, dass dieser Podcast nur von Erwachsenen gehört wird und die Texte sind nun wirklich sehr hart und es ist wirklich spektakulär, wie viel Beleidigung man in 3,5 Minuten Song unterbringen kann. KZ hat da wirklich einen Alltime-Rekord gemacht. Trotzdem sind die künstlerisch auch spannend. Ich finde es auch nicht so, sind linke Moralisten, die irgendwie an vieles in der Welt leiden und das dann in ihre Songs packen. Deswegen würde ich ja nicht mehr so alles so ganz so ernst nehmen, was sie so von sich geben. Sehr spannende Kunst. Übrigens, auch wenn man sich die Geschichten der Wuhleide anguckt, wirklich sehr gute Live-Künstler, die eine spannende Show auf die Reihe bekommen mit ihren Konzepten da. Also es ist ja so Aufmarsch wie im Sozialismus, Takatoka Ultras, eine Fankultur, wirklich spannende Künstler in dem Feld. Disaster, der dritte. Ja, ich habe ein paar seiner Songs gemacht, raufgepackt. Man muss auch dazu sagen, man kann sich gerne mal ein Interview von jemandem hören. Der kommt so aus dieser Hamburger linken Szene, Pauli, Die Schanze, G20, Hafenstraße, Millerntor, Asozialer Kinderchor und so weiter. Man kennt es, diese sehr linke Sozialisierung in dieser sehr entweder reichen oder armen Stadt, je nachdem, auf welcher Seite man lebt. Und hat ein sehr starkes und transportiert auch in seinen Songs sehr starkes linkes Weltbild. Rappt relativ gut und spannend. Ein bisschen junger Mann mit auch viel Wut noch im Herzen und aber auch ein bisschen was im Kopf. Das fehlt mir manchmal bei den anderen Künstlern schon sehr stark. Deswegen auf jeden Fall, und von dem hören wir auch bestimmt noch mal was. Deswegen ist Desaster mit zwei Songs auf der Future Sounds Liste. Bis dann. Tschüss.
Ja, das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fahrt@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.